Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohleber, deine Sattelwissenschaftlerin. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel, direkt aus der Praxis für die Praxis. Lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Annika Krämer-Kühl von Abenteuer mit Pferd. Die meisten von euch werden Annika von Instagram kennen unter Goldknöpfe, wo sie ihre Erfahrungen von ihren atemberaubenden Wanderritten teilt. Annika und ich setzen die Serie fort zum Thema Sattel- und Wanderreiten. Annika hat mich schon einmal interviewt für ihren Podcast und die erste Folge findet ihr auch hier unter Nummer 6 in meinem Podcast. Heute sprechen wir ausführlich über die Passform des Sattels, gerade unter den herausfordernden Bedingungen von Wanderritten. Viel Spaß dabei!
Der Sattel ist das zentrale Stück zwischen dem Reiter und dem Pferderücken, ist also für alle, die reiten, relevant und für Wanderreiter meines Erachtens ganz besonders, weil an diesem Sattel ja noch Gepäck befestigt wird und sich sehr lange in dem Sattel aufgehalten wird. Und deswegen ist es da besonders wichtig, auf die Passform zu achten. Also das heutige Thema ist, worauf es wirklich ankommt, Sattelpassform für Wanderritte. Und dafür habe ich einen ganz tollen Gast. Ich habe Dr. Maren Bohleber eingeladen von Scientific Saddle Fitting, die sich heute mit mir unterhalten wird. Ich werde ihr erzählen, was ich so über Sattelanpassung weiß und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und sie wird dann sicherlich noch Ergänzungen hinzufügen, die für alle, die reiten und besonders dann auch für Wanderreiter interessant sein dürften. Maren, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
Ja, danke, Annika. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin Maren, ich bin Sattelwissenschaftlerin. Das heißt, ich verbinde die Welt der Wissenschaft mit dem Thema Sattel. Ich bin Naturwissenschaftlerin, habe aber die letzten 10 Jahre als Saddlefitterin und Pferdeosteopathin und Physiotherapeutin gearbeitet. Bin Dozentin an einer amerikanischen Uni für Pferdeanatomie und Biomechanik. Ja, deswegen freue ich mich heute ganz besonders, mit dir über das Thema Sattel zu sprechen, denn ich denke auch, wie du gesagt hast, besonders beim Wanderreiten, natürlich auch bei jeglichem anderen Reiten, aber besonders beim Wanderreiten ist das Thema Sattel sehr wichtig, denn viele Stunden im Sattel, viel Gepäck möglicherweise, viel Gewicht im Sattel, da ist die Passform ausschlaggebend.
Ja, da hast du total recht und ich freue mich, dass du hier bist und eben Sattlerin und Osteopathin bist und das Ganze somit super verbinden kannst, weil ja gerade auch bei langen Ritten die Muskulatur und das Gebäude des Pferdes ja auch mehr belastet wird in dieser Zeit, als wenn ich jetzt eine Stunde auf dem Reitplatz reite oder so. Deswegen ist das auch mein nächstes To-Do, also mich da mehr zu informieren über das Pferd selbst und über den Pferdekörper. Und fange da jetzt so ein bisschen uneigennützig schon mal an in diesem Podcast mit dir. Also was ich über Sattelanpassung grundsätzlich weiß, sind so die Basics, glaube ich. Also ich bin ja ein Laie, ich bin kein Sattler. Ich weiß, dass der Sattel so liegen sollte, dass ich die Schulter des Pferdes frei bewegen kann, dass der Baum nicht über die 18. Rippe hinausgehen sollte und dass der Baum auch zu der Rückenform des Pferdes passen sollte und die Lage der Gurtung individuell auch bei Pferden verschieden ist und auch berücksichtigt werden muss. Was, ja, sagst du denn, was sollte der Pferdebesitzer noch wissen und wie kann er diese Punkte sich angucken?
Ja, also das sind ja schon einige sehr wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Super, dass du da auch schon ein bisschen dich sensibilisiert hast sozusagen. Genau, es gibt sicherlich, ich sag mal so, einige Punkte, die bei jedem Pferd nicht immer genau die gleichen sind, aber von der Anatomie her vorgegeben sind. Jedes Pferd hat die gleiche Anatomie, natürlich mit individuellen Unterschieden, aber im Großen und Ganzen kann man sich orientieren an so gewissen Landmarken. Du hast schon angesprochen, die Schulter ist ein wichtiges Thema, die Länge des Sattels zum Beispiel, und es gibt noch weitere Punkte. Wir können ja mal auf die Schulter als erstes eingehen. Was weißt du denn da schon drüber?
Also da habe ich mir grundsätzlich auch schon mal Gedanken gemacht oder drüber nachgedacht, dass ja die unterschiedlichen Sättel auch unterschiedlich liegen in Bezug auf die Schulter. Also ein englischer Sattel oder Barocksattel mit Polstern liegt ja rein optisch, wenn er richtig gesattelt ist, schon eher dahinter, während es beim Westernsattel eher so wirkt, als würde er über die Schulter hinausgehen und die Schulter darunter lang gleiten, während beim englischen Sattel ja die Schulter eher vorm Polster ist. Das ist so mein optischer Eindruck.
Ja, ja, genau. Also da muss man vielleicht vorneweg sagen, das sieht optisch vielleicht so aus. Man kann natürlich, hat ja keinen Röntgenblick, kann nicht in den Sattel reingucken, aber wie du ja weißt und die Zuhörer auch, nehme ich an, dass sie es wissen, dass jeder Sattel ja oder viele Sättel einen Sattelbaum haben, den man nicht unbedingt von außen sieht. Ne? So, das ist ein bisschen leichter bei Englischsätteln zu, also sich vorzustellen, wo er liegt. Beim Englischsattel, beim Westernsattel wird das schon etwas schwierig, weil der das Gird, also dieses Leder, was dann unterhalb vom Sitz sozusagen läuft, teilweise deutlich über den Sattelbaum hinausragt. Wichtig ist in Bezug auf die Schulter und die Sattellage, also wo ich den Sattel platziere, dass der Sattelbaum immer hinter der Schulter liegt. Ja, und das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, weil der beim Western-Sattel eben das Gird auch durchaus auf der Schulter liegen kann. Beim Englisch-Sattel liegt der Sattel üblicherweise hinter der Schulter, es sei denn, du hast einen Vorschnitt. Zum Beispiel beim Springsattel, ne, hat man ja so eine, ein ordentliches Stück Leder unterm Knie, was auch auf die Schulter kommt, aber dieser Teil ist flexibel. Ne, genauso wie das Gird flexibel ist. Genau. Und da kann jeder Pferdebesitzer ja zu Hause mal schauen bei seinem eigenen Sattel, wie kann ich den Teil vorne, wo mein Knie drauf liegt, denn bewegen überhaupt? Und was ist dann eben nicht mehr beweglich?
Ja, da würde ich sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen bei einem Hybridsattel gelandet, was das angeht. Ich reite ja mit einem Rocksattel, der ja optisch aussieht wie ein Westernsattel. Und ein ganz eigenes Polstersystem hat. Und der hat ja keine Skirts und der hat auch keine Wollkissen, so wie es ein englischer Sattel hätte, sondern so Hartplastikplatten, die fest am Baum befestigt sind, da wo halt der Baum ist und vorne und hinten rüberragen und sind dann wahrscheinlich weicher als ein oder flexibler als ein Skirt beim Westernsattel. So stelle ich mir das gerade zum Beispiel vor. Und aber eben ja weiter vorreichend als auch beim Englischsattel. Und ja,
also genau, der Trick sozusagen da ist, dass sie weicher sind als der Baum definitiv, also da mehr nachgeben. Sie liegen auch, also diese, das ist jetzt sehr speziell, sage ich mal, sehr im Detail, aber viele haben ja diese, also ROC oder ROC-Sättel, die diese ja, Kunststoffplatten, die darunter verbaut sind, die geben der Schulter eine gewisse Führung. Na, deswegen sollen die auf der Schulter liegen, damit die Schulter eben gut unter dem Baum geführt werden kann vom Pferd. Jetzt ist das aber entscheidend und wichtig und nicht nur bei den ROC-Sätteln, sondern bei allen Sätteln eigentlich, dass die Winkelung, die der Sattel vorne beschreibt, entweder durch ein Kopfeisen, ne, bei den meisten Englischsätteln oder eben durch die Fork beim Western-Sattel, dass die Winkelung der Schulter entspricht. Weil sonst hat die Schulter nicht die Möglichkeit, drunter her zu rotieren. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Wenn die zu eng ist, die Winkelung, also zu steil sozusagen, dann bleibt die Schulter quasi hängen. Das Pferd ist beeinträchtigt in der Bewegung. Und es tut auch weh. Ne?
Ja, genau. Da habe ich noch gelernt, man kann das selber gucken. Also ich probiere gerne Sättel. Ich kaufe, wenn dann, meistens gebrauchte Sättel, weil ja, ich zu oft erlebt habe, dass sich das Pferd verändert und dann der Sattel nicht mehr passt. Und wenn man dann einen neuen gekauft hat, dann hat man quasi schon den halben Neupreis sozusagen verritten in kurzer Zeit. Ich bin ein bisschen experimentierfreudig. Ich bin ja auch Wissenschaftlerin. Wahrscheinlich kommt das daher. Und was ich dann tue, ist, dass ich mich vor das Pferd stelle, also das Pferd natürlich geschlossen hinstelle, den Sattel auflege, das Pferd geradeaus guckt und dann auf der Nicht-Mähnenseite oder ich tue die Mähne halt weg, gucke, wie verläuft das Schulterblatt und mir angucke, wie verläuft das Kopfeisen oder die Verlängerung des Kopfeisens. Und sind quasi diese beiden Linien, die Schulter und die Verlängerung des Kopfeisens oder der Fork, sind die parallel.
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Methode. Also man kann sich dann auch einfach noch zum Beispiel Stifte oder irgendwelche Lineale zum Beispiel zur Hilfe nehmen. Also ein langes, gerades Stück irgendwas und das dann einmal an die Winkelung der Schulter legen und dann nochmal an die Winkelung des der Sattelwinklung vorne, also der Sattelkammer sozusagen. Und wenn man, wie du jetzt beschrieben hast, eben mit dem Blick Richtung Schweif vor dem Pferd steht, so teilweise unterm Hals, sieht man eigentlich sehr gut, ob die Winklung dann übereinstimmt. Das ist eine Methode. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du es ein bisschen genauer und präziser haben willst, könntest du auch zum Beispiel ein Stück Draht oder ein Biegelineal nehmen und auf der Schulter die Schulterkontur, den Umriss der Schulter ab also abmessen sozusagen, also drüberlegen dieses Spiegellineal und dann auf ein Stück Pappe übertragen, die ausschneiden und dann hast du sozusagen ein Modell von der Schulterwinklung deines Pferdes und könntest das in den Sattel legen. Ja, das ist so ein bisschen quick and dirty. Da sind viele Wenns und Abers natürlich nur noch, aber das ist vielleicht schon mal so ein erster Hinweis.
Genau, und wenn ich mir jetzt überlege, beim Wanderreiten ist ja man nicht zwingend nur in der Horizontalen unterwegs, sondern reitet eben auch bergauf und bergab. Und gerade beim Bergabgehen, egal ob jetzt mit Gepäck oder ohne, drückt der Sattel ja von hinten logischerweise nach vorne und vielleicht auch auf die Schulter. Und ein freundlicher Wanderreiter steigt ja auch ab beim Bergabreiten, vor allen Dingen, wenn es viel bergab geht. Aber nichtsdestotrotz ist der Sattel da und vielleicht auch Gepäck. Ja. Und der drückt dann ja beim jedem Schritt ja nach vorne. Und jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, ja, okay, ich kann gucken, ob das parallel zur Schulter verläuft, aber rutscht der Sattel dann tatsächlich über die Schulter oder bleibt der hinter der Schulter hängen?
Genau, also das kommt tatsächlich auf die Anatomie deines Pferdes an und auch den Trainingszustand, den Muskelzustand, den Ernährungszustand. Also wie sieht denn der Bereich hinter der Schulter aus? Du hast entweder die, also wenn man jetzt die zwei Möglichkeiten sich anschaut, dass die Sattellage relativ gleichmäßig von der Schulter in die Sattellage, der Übergang relativ gleichmäßig ist, dann hast du möglicherweise eher die Tendenz, dass der Sattel dir auf die Schulter rutscht, weil einfach keine mechanische Barriere da ist. Wenn du jetzt eher den Fall Pferd hast, was hinter der Schulter etwas abgemuskelt ist, vielleicht nicht in so einem guten Ernährungszustand oder aber die Schulter auch sehr, sehr kräftig ist im Vergleich zur Sattellage, das gibt es auch, dann hat man die Schulter wirklich wie so eine Art Bremse. Ja, das kann natürlich insofern positiv sein, als der Sattel nicht nach vorne rutscht, aber das Pferd kriegt natürlich massiven Druck gegen die Schulter. Ne? Und in dem Fall könnte man zum Beispiel den Sattel aus der fehlenden Muskulatur oder aus diesem fehlenden Übergang herausholen über ein Pad zum Beispiel. Ich verwende da ganz gerne Lammfellpads, aber da, ja, das ist ein Thema für sich, was es für Möglichkeiten gibt, insbesondere beim Wanderreiten. Wenn du natürlich jetzt diesen sehr gleichmäßigen Übergang hast, rutscht der Sattel dir möglicherweise eher auf die Schulter und dann müssen wir überlegen, wie gehen wir da vor.
Ja, in beiden Fällen habe ich jetzt gesehen, oder weiß ich grundsätzlich auch, muss ich selber noch nicht benutzen, gibt es ja auch die Möglichkeit, einen Schweifriemen zu befestigen. Das finde ich persönlich nicht so charmant, weil der ja dann an der Wirbelsäule hängt. Aber alternativ gibt es ja noch ein Hintergeschirr, das dann eben verhindert, dass der Sattel zu weit nach vorne rutscht. Was denkst du darüber?
Genau. Also das ist eine Möglichkeit. Thema Schweifriemen bitte nicht. Also das ist also gerade aus therapeutischer Sicht wirklich ein Albtraum, weil bei jedem Schritt das arme Pferd eins in die Wirbelsäule kriegt. Auch wenn er locker verschnallt ist, du hast immer eine Druckeinwirkung da. Genau, Hintergeschirr oder was du auch verwenden kannst, man kennt das ja von Packsätteln, einen zweiten Gurt im hinteren Bereich. Viele Westernsättel haben ja hier schon im Prinzip ein Loch vorgefertigt, wo man einen zweiten Gurt, also einen Hintergurt einschnallen könnte. Der Trick hierbei ist, so wie das auch bei Packsätteln gemacht wird, dass man im Prinzip die Form des Bauches sozusagen dafür nutzt, dass der vordere Gurt, der bei manchen Pferden eher nach vorne zieht, und der hintere Gurt, der, wenn man den Richtung Flanke fixiert, also den Schwung des Bauches nach hinten, eher die Tendenz hat, nach hinten zu ziehen, dass sie sich gegenseitig ausgleichen. Ne? Also, dass der Sattel die Tendenz hat, eigentlich nach vorne gezogen zu werden vom Gurt, da aber vom hinteren Gurt der Zug nach hinten kommt, eigentlich wieder schön in der Sattellage bleibt.
Ja, das ist schön, dass du das erwähnst. Ich war ja schon zweimal in der Mongolei und die mongolischen Sättel werden tatsächlich alle so gesattelt, also ohne Gepäck jetzt. Und befreundete Wanderreiter, Be Professional, Look Cool, sind von der Mongolei nach Deutschland geritten und verkaufen und stellen ihre eigenen Sättel jetzt her, ultra leicht. Und die haben dieses System auch übernommen mit einer Gurtung vorne und einer Gurtung hinten.
Ja. Also ich denke auch gerade jetzt so, ich sag mal, beim Reiten extrem, macht es in jedem Fall Sinn. Ne? Man muss natürlich das Pferd behutsam daran gewöhnen, weil nicht jedes Pferd akzeptiert das, von vornherein da hinten den Gurt und vor allem dann vielleicht auch fester geschnallt zu bekommen. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrung mit? Hast du das selber schon mal gemacht?
Ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich finde das ganz witzig, weil es eben in unseren kulturellen Kreisen, sage ich mal, nicht so bekannt ist. Also was ich gesehen habe beim Westernreiten ist, die hängen ja meistens auch eher durch. Ich glaube, beim Cutting haben die besonders. Also die haben jetzt nicht die krasse Funktion, da wirklich festgegurtet zu sein. Aber letztendlich, ja, man tut einen Gurt ums Pferd und man tut ihn halt, wir tun ihn halt vorne rum, aber ja, warum kann man ihn nicht auch hinten rum tun? Und man muss ja jedes Jungpferd auch daran gewöhnen, dass es vorne den Gurt akzeptiert. Also ist es ja in Anführungsstrichen hinten eigentlich nichts anderes. Es ist, glaube ich, für uns einfach, also was die Gewöhnung angeht, ist es jetzt nichts anderes. Es ist, glaube ich, für uns einfach nur ungewohnt.
Genau, und natürlich muss man auch überlegen, also rein anatomisch hat es natürlich schon einen Vorteil, den Gurt vorne zu gurten, weil wir haben das Brustbein, ne? Das heißt, rein mechanisch ist das Pferd da vorne schon stabiler, um so einen Druck von einem Gurt auszuhalten, das kann ja auch schon ordentlich Druck haben. Hinten haben wir natürlich dann die Weichteile und es könnte auch die Atmung einschränken, wenn der zu fest ist. Ne? Da muss man ein bisschen schauen.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ich habe das bei Western-Sätteln schon gesehen. Ich glaube, Cutting-Sättel haben das besonders, da sitzt der nicht besonders fest. Die mongolischen Sättel sind sehr kurz und auch die Sättel, die Be Professional Look Cool herstellen, ja, sind besonders kurz. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich würde an meinem Rocksattel, der am Western-Sattel ähnelt, auch von der Länge der Skirts her, noch zusätzlich diesen Gurt hinten befestigen, dann würde ich die Bewegung des Sattels hinten mehr einschränken. Also der bewegt sich schon sehr stark beim Bergauf- und Bergabgehen, ne, mit der Hüfte mit. Ich weiß gar nicht, wie gut oder schlecht das wäre in diesem Fall.
Ja, also du meinst die Bewegung nach rechts, links, ne?
Genau.
Also jetzt nicht das Vorrutschen in dem Fall.
Ja.
Also das kann man sicherlich damit ein bisschen unter Kontrolle bringen. Also es kommt auch da ja wieder drauf an, was hast du für Gepäck dranhängen. Jeder kennt Fliehkräfte, ne? Je nachdem, wie viel du sozusagen am Sattel hängen hast. Du hast gerade schon gesagt, das Pferd bewegt sich ja rechts, links, ne? So ein bisschen wie eine, ja, ich wollte jetzt schon sagen, wie eine watschelnde Ente. Nein, aber durch die Hüftbewegung haben wir eine Lateralverschiebung auch im Bereich, wo dann der Sattel aufhört. Und wenn da noch Gepäck dranhängt, kann sich das natürlich vergrößern, diese Amplitude. Ja, und dementsprechend, das macht der Sattel dann mit, wenn du dann keine Fixierung hast. Das muss aber nicht immer über so einen Hintergurt erfolgen. Das ist sicherlich eine einfache, relativ quick and dirty Lösung. Ne? Aber das kann natürlich auch über speziellere Gurtsysteme, V-Begurtung oder ähnliches gelöst werden, indem man das Pferd weiterhin vorne gurtet.
Ich kam jetzt eigentlich aus einer anderen Richtung, weil ich dachte, es könnte sich vielleicht auch negativ auswirken. Weil wie gesagt, die Sättel, wo ich es kenne, die sind relativ kurz.
Ja.
Die sind nicht so lang, dass diese Bewegung da hinten so zum Tragen kommt. Außer, wie gesagt, bei den Cutting-Sätteln, aber da habe ich sie nicht festgesehen. Jetzt habe ich gedacht, wenn man jetzt so einen Western-Sattel oder meinen Sattel, der eher länger ist, da hinten fixiert, ob das Pferd nicht quasi in dieser Bewegung einschränkt.
Verstehe, ja, ob das denn nicht zu viel Einschränkung ist. Also tatsächlich ist es so, jetzt nicht nur bei Wanderreitsätteln, bei anderen Sätteln auch, der Sattel darf sich und sollte sich eigentlich auch ein Stück weit bewegen. Ne? Beim Englischsattel sagt man so plus minus 2-3 Zentimeter nach oben, unten und nach links und rechts. Ne? Das sollte so sein, andernfalls ist der Sattel zu fest am Rücken eingestellt. Ne? Also dass der dann hinten auch zu viel Druck ausübt, das wird dann sehr, sehr schnell sehr blöd fürs Pferd. Und genauso sollte das auch beim Wanderreitsattel sein. Wir wollen, du kriegst ja noch zusätzlich Druck drauf, ne, durch Gepäck und durch den Reiter und so weiter, dass wir da auch durchaus ein bisschen Bewegung haben wollen. Absolut. Ne? Und wenn der dann so zugeschnürt wird hinten, dann könnte das vielleicht auch wirklich eine Einschränkung dann bedeuten.
Ja, okay. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Bergabgehen und auf die Schulterrutschen, dann haben wir jetzt besprochen, was man dagegen machen kann, was man in Anführungsstrichen dagegen machen kann. Also ich weiß, ich war selber jetzt noch nicht säumen, also wandern mit Pferd und oder wandern mit Packpferd, aber die Packsättel sind ja nochmal anders aufgebaut. Die haben ja quasi rechts und links so zwei Polster oder Bars oder wie man es nennen soll. Und dann oben drüber quasi das zweimal, was das Kopfeisen bei einem englischen Sattel oder die Fork bei einem Western-Sattel wäre und gar nicht so weit vorne in meiner Erinnerung, also ich bin ja kein Spezialist, aber es gibt welche, die haben vorne an diesen Bars eben bewegliche, flexible Teile. Das heißt, wenn das Pferd bergab geht und der Sattel drückt auf die Schulter, dann klappt das da quasi so weg, dass es eben nicht auf die Schulter drücken soll. Was hält dem System?
Genau, also diese Systeme mit den Scharnieren oder Gelenken, das ist fast schon ein eigenes Thema für sich. Also ich bin kein Experte für Packsättel, aber ich kenne die Systeme auch, die dann eben beweglich in dem Bereich sind. Hat sicherlich in Bezug auf das Bergabreiten Vorteile, Ich sehe das allerdings auch ein bisschen kritisch, gerade bei den Scharnieren, weil wir immer ein Stück weit von der Auflagefläche uns nehmen. Ne? Egal welcher Sattel jetzt, ob jetzt ein Packsattel, Wanderreitsattel oder aber auch bei Dressursätteln gibt es das ja mittlerweile auch bei bestimmten Marken, dass da mit diesen Scharnieren gearbeitet wird. Aus dem gleichen Grund, ne? Beweglichkeit der Schulter, schulterfrei freilassen und so weiter. Aber man nimmt sich automatisch immer ein Stück weit von der Auflagefläche und, also abgesehen jetzt vom Material, was natürlich möglicherweise eher zur Ermüdung dann neigt, wenn da viel Bewegung, viel Druck dann möglicherweise auch drauf ist, haben wir, also zumindest bei den Dressursätteln, die ich da gesehen habe, bisher auch oft punktuelle Druckpunkte. Da muss man wirklich ein bisschen schauen, das individuell beim Pferd beurteilen, ne, ob das Sinn macht oder nicht. Was ganz clever ist, sind also um die Schulter, gerade jetzt bei Pferden, die vielleicht einen etwas ausgeprägteren Übergang von der Schulter in die Sattellage haben, ist eine gewisse Führung der Schulter zu geben. Ne? Also, dass man da auch mit flexiblen Elementen arbeitet. Die Erfahrung hast du ja beim ROC-Sattel auch gemacht, ne? Mit den flexiblen Kunststoffplatten, die unterhalb vom Baum angebracht sind, um eben die Schulter in Führung zu bringen.
Ja. Okay, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Sattelanprobe an sich, die findet ja meistens im Stall statt und dann reitet man vielleicht auf dem Reitplatz, auf dem Weg oder in der Halle. Das heißt, man befindet sich immer in der Horizontalen. Wie kann man bei so einem Termin schon berücksichtigen, dass man ja auch bergauf und bergab reiten wird? Und wie beeinflusst das die Beurteilung, ob der Sattel gut oder vielleicht perfekt passt?
Also, ich sag mal so, in der idealen Welt sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. Ja, also der Sattel sollte auch in der horizontalen, also auf gerader Ebene so gut angepasst sein, dass der eben sich nicht hinter die Schulter zieht, sich nicht, also die Schulter hier nicht irgendwie beeinträchtigt wird. Und der Sattel sollte auch nicht, also er darf Bewegung haben, aber er sollte nicht zu viel Bewegung haben. Also er sollte schon auch gut ausbalanciert sein. Und das hast du natürlich dann nochmal verschärft, wenn du jetzt zum Beispiel bergauf gehst oder auch bergab gehst. Was da natürlich auch nochmal eine große Rolle spielt, ist die Begurtung. Ne? Und also die Begurtung spielt auch in der geraden Ebene eine große Rolle. Denn ich würde jetzt mal sagen, da habe ich jetzt keine wissenschaftliche Studie zu, aber aus eigener Erfahrung in guten 90-95% der Fälle ist der Gurt die Ursache für einen vor- oder zurückrutschenden Sattel. Ne? Und ja, das können wir natürlich verschärft dann beim Bergauf oder Bergab gehen. Das kann sein, dass du in der Ebene kein Problem hast, aber diese, ich sag mal, kleine Unstimmigkeit vielleicht in der Begurtung sich dann riesig auswirkt im Gebirge.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also Wemby ist ja entgegen seiner Rasse ein schwerfutteriges Modell, also der nimmt auch schnell ab.
Ja.
Und ich habe mir vorher immer gefragt, wofür braucht man Vorderzeug? Also man sieht ein Vorderzeug beim Springen, das macht total Sinn, weil auch da geht es ja bergauf und ja, genau, der Sattel soll da bleiben, wo er ist. Dann sieht man es, glaube ich, zur Zierde, vielleicht auch in anderen Reitsportdisziplinen. Ja. Und ich hatte nie eins, bis ich angefangen habe, Wanderreiten zu gehen. Wo ich es witzigerweise am meisten brauchte, ist, wenn ich am Meer war. Also wie gesagt, das Pferd, sobald es viel läuft, nimmt ab. Ja. Man kriegt dann so eine Wespentaille und da bin ich meistens auch mit Dressursattel gewesen, dann noch Neoprengurt, dann ist es nass.
Ja.
Und dann rutscht das Ganze tatsächlich nach hinten. Und wenn ich ein Vorderzeug habe, dann geht das gut. Und ich habe auch beim Wanderreiten ein Vorderzeug. Habe, glaube ich, eigentlich nicht so Probleme mit einem nach hinten rutschenden Sattel. Aber ich will es jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. Also man kann es ja selber auch ein bisschen merken, wenn man die Hand und das Vorderzeug tut, wie eng das dann anliegt oder nicht. Aber das ist jetzt meine Lösung für bergauf und Gepäck und Reiter. Und
genau, also eben wie du sagst, mit dem Gepäck und dem Reiter, du hast natürlich nochmal zusätzliches Gewicht. Also ich habe gerade das Stichwort Wespenteil, was du da genannt hast am Strand. Das finde ich ein super Hinweis, weil natürlich die Bauchform oder die Form des Rumpfes des Pferdes sind einfach essentiell für die Gurtlage einmal, aber dann auch für die Gurtauswahl. Also wir haben ja sehr häufig den Fall, dass das Pferd ein bisschen bauchiger ist. Das heißt, die Gurtlage, also Vergiss diese Regel aus dem Lehrbuch, eine Handbreit hinterm Ellbogen sollte der Gurt zu liegen kommen. Das habe ich vielleicht in 10% der Pferde, die ich betreut habe. Das sind jetzt mittlerweile auch über 3000 Pferde. Also das ist, vergiss es. Das gibt es so gut wie gar nicht.
Ich denke auch, das ist super individuell. Also erstens, total. Was für einen Sattel habe ich da? Was für ein Pferd habe ich da? Und was will ich mit Sattel und Pferd anstellen? Ja. Und da, genau. Also da muss einfach der gesunde Menschenverstand mit hingehen und gucken, klemmt das da jetzt irgendwo, rutscht das da jetzt irgendwo? Und ja, beim Wanderritt, man trainiert vorher, aber ich meine, die Alpen trainiert man in den Alpen. Also man geht ja nicht in die Alpen, um die Alpen zu trainieren, sondern man reitet dann da halt und da zeigen sich dann, gerade unter so extremen Belastungen, zeigen sich Dinge, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Deswegen ist es super wichtig, vorher genau hinzuschauen, auch was du gesagt hast, du bist bei einer Sattelanpassung. Also wenn da der Sattel schon einen Müh auf die Schulter rutscht, dann kann man sich sicher sein, dass wenn man jetzt bergauf, bergab lange reitet, dass das nicht langfristig funktionieren wird.
Das wird nicht besser werden, ja.
Genau.
Sagen wir mal so. Genau. Ja. Also genau, und wie du sagst, also es ist halt essentiell, gerade für Wanderritte, dass man, du kannst nicht alles vorher abklären, ne? Das ist klar. Aber ich sag mal, die Basics in jedem Fall und auch darüber hinaus sollte man im Auge haben. Und gerade was die Gurtlage ist, da kann man schon ganz gut extrapolieren, wo der Sattel hingezogen wird, je nach Körperform. Also vielleicht nochmal ganz kurz, wenn wir ein eher bauchiges Pferd haben, wird der Gurt eher die Tendenz haben, nach vorne zu rutschen und den Sattel dann mitzunehmen. Denn der Gurt letztendlich, der wird sich immer dahin ziehen, wo die schmalste Stelle ist. Und wenn wir jetzt nur einen Vorgurt, also nur einen vorderen Gurt haben sozusagen, wird der immer dahin rutschen, wo einfach die schmalste Stelle ist. Du kannst dich auf den Kopf stellen und so festgurten, wie du willst, das ist so. Und der wird den Sattel mitnehmen, weil im Endeffekt, wenn das Pferd am Ende dann im Endzustand sozusagen dasteht, wird der Gurt immer eine lotrechte Linie zum Sattel bilden, auch wenn du das vorher nicht so gesehen hast. Das heißt, für die Reiter draußen, die können das vorher schon beurteilen, die satteln den Sattel bitte hinter der Schulter, also dass der Sattelbaum hinter der Schulter liegt, legen ihren Sattel an und gucken mal, wo die schmalste Stelle ist. Und dann kann man sich selber ganz gut überprüfen. Erstens, sattel ich mein Pferd nach der Gurtlage und merke ich dann vielleicht, oh, viel zu weit vorne gesattelt, das habe ich relativ häufig in der Praxis. Einfach weil die Gurtlage so schön lotrecht jetzt runterläuft, heißt das nicht, dass ich den Sattel weiter vorne hinlegen darf. Ne? Also als erstes immer als Marker die Schulter. Das ist Nummer eins, da muss man drauf achten, da führt auch kein Weg dran vorbei. Sattelbaum hinter die Schulter und dann gucken, wo führt der Gurt lang.
Ja, genau, ich würde dann einfach den Gurt angurten, also nicht ans Pferd angurten, sondern an den Sattel angurten, hängen lassen und dann sieht man ja schon, hängt er jetzt an der schmalen Stelle oder hängt er an der breiteren Stelle?
Ja, genau.
Und wenn er an der breiteren Stelle hängt, dann gibt es ja wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Mhm. Ich muss irgendwie die Gurtaufhängung am Sattel verändern oder ich brauche einen Gurt, der das Ganze ausgleicht.
Genau, also ich habe den Fall ja relativ häufig in der Praxis, dass genau das das Problem ist. Also ich empfehle dann immer ganz gerne, um es auszuprobieren, änder mal den Gurt. Es gibt ja die mondförmigen Gurte zum Beispiel, die sozusagen die Gurtstrupfen hinten aufnehmen und den Druck aber nach vorne leiten. Also der Sattel nicht nach vorne gezogen wird. Wenn das nichts hilft, der Sattel trotzdem nach vorne rutscht, wäre eine Option, die erste Gurtstrupfe etwas weiter nach vorne zu fixieren, mit einem Kapploch zum Beispiel, also ohne jetzt die Strupfe zu verändern oder woanders hinzusetzen. Wenn das hilft meistens schon sehr gut und wenn nicht, dann könnte man eben die Strupfe auch nochmal verlegen.
Genau, da gehst du jetzt davon aus, dass der Sattel englische Gurtstrupfen hat.
Genau.
Wenn man einen Westernsattel hat, dann ist das ja nochmal ein anderes Ding. Da ist das, glaube ich, nicht so einfach.
Genau, also manche Westernsättel haben ja von sich aus schon so einzelne, ich sag mal, Ringe, die man variieren kann, ne? Weiter vorne, also meistens drei, vorne, Mitte, hinten. Und da kann man selber schon mal spielen. Das ist ähnlich wie bei einer Vielseitigkeit oder Springsattel, da hat man ja auch drei Strupfen, manchmal auch vier. Und da darf man durchaus, also nicht nur lehrbuchmäßig erste und dritte oder vordere und hintere, sondern man darf auch durchaus die allererste und zweite benutzen, wenn der Sattel weiterhin stabil liegt. Ne? Da hat man Spielraum.
Genau. Ja. Wir arbeiten uns so ein bisschen von vorne nach hinten durch am Sattel. Wir waren bei der Schulter, jetzt sind wir bei der Gurtung.
Genau.
Dann haben wir noch den Baum und die Länge, würde ich sagen.
Ja, also wir haben noch viel mehr, aber
das ist der richtige Punkt. Genau, ich sag mal für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt durch diesen Podcast kein Sattler werden wird, denke ich. Also genau, aber von den Dingen, die ich am Anfang genannt hatte, was ich weiß, also Schulter, Gurtlage, Baum, Form, Verlauf, und Länge. Wenn wir jetzt über den Baum sprechen, der Baum muss zum Pferd passen, da hatten wir ja schon gesprochen, wie liegt der an der Schulter? Wie kann ich gucken, ob der passt? Also ich kenne nur, ich fahre irgendwie unter dem Sattelblatt mit der Hand an den Polstern lang oder quasi fasse von hinten oder vorne in die Wirbelsäulenfreiheit.
Wichtig. Ja, auch wichtig.
Rein und guck dann da mal so. Gibt es da irgendwas anderes?
Es gibt viele Möglichkeiten, sag ich mal. Das sind so die gängigsten. Ne? Also das mache ich bei den Analysen auch immer. Ich sag mal, das kriegt auch jeder schnell hin. Wenn ich jetzt auf der linken Seite des Pferdes stehe, dann nehme ich ganz gern die rechte Hand und ziehe die einmal, soweit es geht, unterm Sattel von vorne nach hinten durch. Benutze meine linke Hand zur Stabilisierung des Sattels. Also rechte Hand zieht durch, linke Hand hält den Sattel nach unten währenddessen. Und dann fühle ich mal, wie ist denn der Druck, den der Sattel jetzt gerade ausübt. Und manchmal ist es so, dass vorne, man kommt gar nicht so richtig hin, weil es schwierig ist. Mitte ist so, ja, komme ich ganz gut durch und auf einmal hängt es hinten. Na, also da fühlt man so richtig, was das Pferd fühlen würde. Man muss sagen, das ist also wirklich nur eine Annäherung von dem Zustand im Stand. Ne? Also dann kommt es natürlich nochmal drauf an, wie wölbt sich das Pferd auf, ja oder nein. Aber in dem Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, Mitte relativ wenig, hinten viel, ist das ein Hinweis darauf, dass der Sattel brückt, ne? Dass der möglicherweise vorne und hinten zu viel, in der Mitte wenig Druck hat, wie so eine Brücke. Und auch da gibt es so die Meinung, naja, aber das Pferd muss sich ja unter dem Sattel aufwölben, deswegen brauchen wir den Platz da. Sehe ich kritisch, weil wenn das Pferd hinten schon, also vor allem hinten Druck verspürt, dann will sich das nicht aufwölben. Ne? Also dann gehen die Pferde eher in Extension, drücken den Rücken noch weiter weg, dann hast du gar keine Chance, dass sich das aufwölbt. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, gerade wenn man da auch noch Gepäck quasi an den Sattel hängt, dann wird das Ganze ja nochmal verstärkt.
Genau, ja. Also im besten Fall verteilt sich natürlich das Gewicht des Gepäcks auf den gesamten Sattelbaum, aber du wirst immer ein bisschen mehr Druckspitze haben oder Druckpunkt haben.
Wo schon Druck ist. Also so hätte ich das jetzt, unabhängig davon, wie gut ich es befestige, wo ich es befestige, würde ich die Druckspitzen wahrscheinlich erhöhen.
Genau, also das ist sozusagen der Verlauf des Sattelbaums, sollte als allererstes dem Verlauf der Rückenform auch im Stand schon mal folgen. Ne? Und dann haben wir gesagt, die Länge des Sattels auch essentiell. Also der Sattel sollte nur auf der Brustwirbelsäule liegen, nicht auf der Lendenwirbelsäule. Ja, Brustwirbelsäule haben wir die Rippen dran hängen, das heißt, da ist rein mechanisch schon mehr Stabilität für den Pferderücken da. Und im Lendenbereich ist das Pferd auch nicht mehr so tragfähig. Hier gibt es auch einen Übergang der Muskulatur im Lendenbereich. Also der längste Rückenmuskel, der zieht hier in die Kruppenmuskulatur über. Also gerade im Lendenbereich sind die so quasi verwachsen miteinander, die Muskeln. Und die Pferde zeigen hier ganz gerne erste Anzeichen von Verspannungen, Unwohlsein, wenn der Sattel entweder zu lang ist, weil er dann einfach direkt reindrückt oder aber auch vom Schwerpunkt nicht gut eingestellt ist und im hinteren Bereich drückt. Ne? Und das hattest du, glaube ich, auch die Erfahrung gemacht bei deinem Pferd. Ne?
Ja, das Erlebnis hatte ich auch schon. Also wenn man auf Wanderritte geht und auch grundsätzlich, gar nicht nur beim Wanderreiten, ist es sinnvoll, vor und nach dem Reiten mal die Rückenmuskulatur abzufassen. Und damit meine ich jetzt nicht mit den Fingernägeln durch die Muskeln zu ziehen, sondern einfach mal drüber zu fassen, vielleicht ein bisschen Druck mit den Händen auszuüben und zu gucken, wie das Pferd reagiert. Und genau, ich hatte am Anfang einen Sattel, der angepasst wurde, wo ich auch dachte, ich tue dem Pferd was Gutes damit. Aber der einfach für uns in dem Setting nicht passte und er das auch leider bei dieser Kontrolle gezeigt hat. Ja. Also durfte der Sattel dann ersetzt werden. Hast du da noch Tipps, wie man quasi die Muskulatur prüft? Also in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, gibt es da andere Möglichkeiten, bessere oder wie macht man das?
Genau, also oft merkt man es ja schon so in der täglichen Routine beim Putzen, ne? Wenn ich mit dem auch weichen Striegel über das Pferdefell gehen. Das Pferd geht mir gerade im Lendenbereich so ein bisschen weichtes aus, zeigt Unwohlsein. Ne? Also die typischen Anzeichen, der Kopf dreht sich zu einem, die Ohren legen sich vielleicht zurück, also sowas. Aber man fühlt es oft auch, wenn man rein nur mit der flachen Hand von der Sattellage in die Richtung Kruppe die Hand führt und wirklich nur mal fühlt, wie fühlt sich das Gewebe drunter an. Und oft merkt man einen Übergang von der Weichheit des Gewebes, von der Sattellage, zur Lendenwirbelsäule, also zum Lendenbereich Richtung Kruppe, dass es da entweder wirklich einen fast kantigen Übergang gibt oder eben das Gewebe etwas fester ist.
Wenn es gut ist oder wenn es schlecht ist?
Ja, eher wenn es schlecht ist. Okay. Ne? Also wir wollen da eigentlich einen homogenen Übergang, Übergang haben. Die Muskulatur sollte sich überall gleich anfühlen. Wenn wir da wirklich Festigkeiten spüren, ist es schon ein erster Hinweis darauf, dass das Pferd sich eben verspannt. Und je nach, ich sag mal, Typ Pferdetyp kann das dann ja auch schon zu, also es gibt ja Pferde, die zeigen schnell an, und es gibt Pferde, die beißen so lange auf die Zähne, bis sie es gar nicht mehr anders können. Deswegen würde ich nicht nur das Verhalten des Pferdes dafür verwenden, also als Hinweis oder Indikator, sondern auch einfach die Gewebebeschaffenheit. Und das kann jeder selber fühlen.
Okay, ja, ist auch nochmal ein guter Hinweis, da darf ich mich auch mehr drin schulen. Jetzt habe ich ja Fragen gestellt zum nach vorne rutschen, zum nach hinten rutschen. Was ist mit seitlich rutschen, oder ich habe das Gefühl, der Sattel ist schief.
Ja.
Das passiert bei mir auch zu Hause durchaus. Ja. Was sagst du da? Was kann man? Gibt es da erste Hilfemaßnahmen oder was kann man gucken? Also natürlich gucke ich erst, habe ich irgendwie schief gesattelt.
Ja.
Aber wenn das immer wieder passiert, dass es sich schief anfühlt, was mache ich dann?
Annika, das ist absolut mein Spezialthema. Also eins meiner vielen, aber das ist eins meiner Lieblings- und Spezialthemen. Und wenn du mich da anstichst, dann reden wir noch weitere 3 Stunden.
Ich unterbreche dich dann. Vielleicht kannst du die Essenz deines Spezialthemas
zusammenfassen. Kann ich machen. Genau, ich würde ganz gerne noch einen letzten Satz zur Länge des Sattels sagen. Ich habe zwar gesagt, der soll auf der Brustwirbelsäule liegen, aber vielleicht ist das noch interessant für den Hörer festzustellen, weil du siehst es nicht wirklich von außen. Wo hört die Brustwirbelsäule auf? Wo fängt die Lendenwirbelsäule an? Letzte Rippe ist immer ein ganz guter Hinweis, das wissen vielleicht auch viele.
Ja, da habe ich auch mal gelernt, wie man das gucken kann. Also entweder man schafft es, das zu fühlen, also geht dann quasi von diesem Wirbel, der von dem Hinterbein, Hinterhand zum Bauch geht, mit der Hand übers Fell und guckt, ob man dagegen stößt. Das funktioniert bei dicken Pferden, glaube ich, nicht so gut. Und als ganz grober Richtwert quasi die Fellform, also dieser Wirbel, den man da hat an der Hinterhand, wo sich quasi das Fell vom Bauch und das Fell von der Hinterhand trennen. Das ist das, was ich so gelernt hatte. Wenn man da hochgeht, dann ist man ungefähr bei dieser Rippe.
Genau. Ja, super, dass du da deine Erfahrung teilst. Also eben, es gibt da relativ viele, wie soll ich denn sagen, Mythen drüber. Und ich bin immer wieder erstaunt, was auch teilweise in Lehrbüchern beschrieben wird oder auch recht groß auf Social Media gezeigt wird, mit dem Ergebnis, der Sattel ist viel zu lang. Die Sattellage ist eigentlich viel kürzer. Nein, um Gottes Willen, viel zu lang. Wir brauchen kürzere Sättel. Also vielleicht ganz kurz zur Methode der Wahl. Also es gibt im Prinzip 2. Ich denke, für die meisten ist die erste, die ich jetzt nenne, die einfachere. Man findet die letzte Rippe. Das geht relativ einfach, wenn man sich vom Hüfthöcker, also Tubacoxie vom Hüfthöcker Richtung Kopf sozusagen, also von der Ausrichtung nach vorne runterrutscht. Das erste Harte, was man spürt, ist die letzte Rippe. Ja, also das kann auch nur die letzte Rippe sein. Wenn da was anderes Hartes ist, dann holt bitte den Tierarzt. Das ist nicht normal. Also da ist die letzte Rippe. Und je nach Pferdetyp hat die eine etwas schrägere oder eine etwas flachere Ausrichtung von der Winkelung. Wenn man die letzte Rippe hat, tastet man sich weiter nach oben und irgendwann fühlt man die nicht mehr. Das ist so ungefähr 10 cm, 15, je nachdem, vom Ende des, also bis vom Ende des Pferderückens nach oben hin. Wenn man die nicht mehr fühlt, geht bitte gerade nach oben. Also nicht der Winkelung und dem Verlauf der Rippe bis zum bitteren Ende folgen, weil dann kommen wir eher zum 16., 17. Brustwirbel und nicht bis zum 18. Wir dürfen bis zum 18. gehen.
Okay, ich wiederhole das nochmal, ob ich es richtig verstanden habe.
Genau, bitte.
Also du sagst, man geht vom Hüfthöcker rüber über den Bauch, nenne ich es jetzt mal, oder was da ist.
Danke,
Und dann stößt man gegen was Hartes, hoffentlich auch bei dicken Pferden. Und dann folgt man dem nach oben, also Richtung Wirbelsäule. Und bevor man diese Wirbelsäule erreicht, so 10, 15 Zentimeter quasi daneben, da hört sie auf und dann geht man aber gerade hoch und folgt nicht mehr weiter dem Rippenverlauf.
Genau. Okay. Also vielleicht nochmal einfacher gesagt, dem Rippenverlauf so lange folgen, bis man die Rippe nicht mehr fühlt. Also da gibt es einen Punkt, wo man dann einfach nicht mehr, wenn man so rechts und links schiebt die Hände, man fühlt die Rippe nicht mehr, weil die geht in den Körper rein, da kannst du nicht mehr fühlen. Und wenn man diesen Punkt gefunden hat, einfach gerade nach oben, senkrecht, ne? Und nicht weiter diesem Winkel folgen.
Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zu deinem Spezialthema, wie du es eben genannt hast, dem Thema Schiefe, oder ich würde es gerade nicht mal Schiefe nennen. Ist meine Frage war ja nur, was mache ich, wenn der Sattel rutscht? Das kann ja viele Gründe haben. Also rechts, links rutscht. Und in meinen Augen hat man Glück, wenn man einen Western-Sattel dann reitet mit Pad, wo man irgendwie ausgleichen kann. Oder wie bei mir auch, an dem Rocksattel kann ich ja auch Polster einschieben. Das heißt, ich kann das auch unterwegs machen. Bei einem Englischsattel würde ich wüsste ich mir da jetzt nicht zu helfen, es sei denn, ich habe auch eine polsterbare Schabracke dabei. Was hast du da für Quickfixes? Wenn genau. es die überhaupt gibt.
Ich versuche mich da sehr kurz zu halten. Also der erste Quickfix ist natürlich erstmal zu erkennen. Ne? Das ist schon mal ein ganz, also ist ja generell so im Leben, aber schon der erste Schritt zur Besserung. Beim Wanderreiten wirst du es natürlich relativ schnell wahrscheinlich merken, wenn du immer so in eine Richtung rutscht oder das Gepäck immer so in eine oder vielleicht am Ende des Ritts auch das Schweißbild etwas schief ist oder so. Ne? Tatsächlich, da musst du auf jeden Fall das Gepäck überprüfen. Ne? Wie ist denn die Gewichtsverteilung? Das,
ja,
ich denke,
das ist
intuitiv, dass gehe ich jetzt mal davon aus, dass der, wie hast du es vorhin gesagt, der freundliche Wanderreiter das sowieso schon macht.
Das hoffe ich auch.
Genau. Und das ist das eine, aber natürlich, das Rutschen des Sattels, also da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien drüber, muss nicht immer nur Schuld des Sattels sein, sozusagen. Wir haben ja noch zwei weitere Komponenten, das Pferd und den Reiter. Und diese wissenschaftlichen Studie, die ich im Kopf habe, die findet als Ursache, als Hauptursache der Schiefe tatsächlich, Achtung, nicht den Reiter, sondern das Pferd. Also ich habe auch immer ganz gerne immer erstmal den Reiter in die Verantwortung genommen, aber tatsächlich ist es so, dass die Hauptschiefe vom Pferd auf den Reiter übertragen wird, dieser schief gesetzt wird und am Ende den Sattel schief setzt. Das sieht man ganz gut bei Polstersätteln sozusagen, also bei Englischsätteln zum Beispiel, dass sich das Polster unterschiedlich absetzt über die Zeit und dann eine Schiefe natürlich dann irgendwann auch im Sattel drin ist, die korrigiert werden muss.
Okay, ich würde die Schuld jetzt gerade trotzdem wieder zum Reiter schieben, weil wenn ich das meinetwegen zu Hause nicht habe, ich gehe Wanderreiten und dann fängt es auf einmal an, immer weiter in eine Richtung zu rutschen, dann habe ich mein Pferd ja wahrscheinlich nicht ausreichend gymnastiziert oder dieses nur geradeaus laufen tut dem Pferd vielleicht nicht gut, wobei ich eher denke, dass es vielen Pferden gut tun würde, wenn sie mehr geradeaus laufen und dadurch vielleicht gerader werden. Mhm. Ja, spannend. Also ich kann wahrscheinlich nicht viel machen.
Im Vorhinein tatsächlich, also wir sprechen ja gerade beim Wanderreiten auch viel über Vorbereitung, ne, damit dann im Ernstfall sozusagen auf dem Ritt so wenig Probleme wie möglich auftauchen. Im Vorhinein kannst du tatsächlich, ich habe vorhin gesagt, die Erkenntnis ist schon mal der erste Weg, dich da überprüfen. Das heißt, entweder bittest du jemanden, dich von hinten zu filmen oder stellst ein Stativ auf oder stellst dein Handy irgendwo hin, sodass du von hinten gefilmt werden kannst mit der Ausrüstung, die du auch auf dem Wanderritt benutzt. Und dann guck doch mal, in welche Richtung rutscht das Ganze. Es kann sein, dass du es auf dem Ein-Stunden-Ritt noch nicht wirklich merkst, aber wenn du von hinten deine Wirbelsäule betrachtest, den Sattel und dann noch das Becken vom Pferd, dann sieht man das eigentlich immer ganz gut. Mach das auf beiden Händen, also wenn du auf dem Reitplatz bist, linke Hand wie rechte Hand, weil da sind meistens nochmal Unterschiede. Genau, also das wäre auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, zu schauen, wo, also in welche Richtung rutscht es denn? Und dann kann man überlegen, okay, sehe ich das schon auf dem Video, dass mein Pferd ein bisschen schief läuft, vielleicht die Gruppe immer auf eine Seite nimmt, ne? Was passiert mit meinem Körper? Also knicke ich vielleicht dadurch in der Hüfte ein bisschen ein und belaste die Seite mehr oder schiebe ich den Sattel vielleicht von der einen zur anderen Seite, aber immer nur auf einer Hand. Also da gibt es ganz viele verschiedene, ich sage ja, das ist so ein Thema für sich, ganz viele verschiedene Parameter, auf die man da achten sollte, aber eben das Erkennen ist schon mal der erste Schritt. Wenn man an sich selber arbeiten will, selber mal fühlen, wo habe ich denn mehr Gewicht im Steigbügel? Wenn man wirklich mal drauf achtet und reinfühlt, wie ist mein Bügeltritt? Habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr Gewicht auf dem einen als auf dem anderen? Da denkt man ja nie dran, das ist so wie Atmen, ne? Das passiert halt. Aber wenn man sich mal drauf konzentriert, dann merkt man vielleicht so, oh krass, ne? Und das ist natürlich über eine Videoanalyse auch oft dann sichtbar. Und dann kann man sich nochmal fragen, hatte ich vielleicht mal eine Verletzung? Ne? Also das sehe ich ganz häufig bei meinen Kunden, wenn ich hier reiten sehe und dann frage ich, sag mal, hast du vielleicht mal linke Seite, Sprunggelenk, Kniegelenk, irgendwie ein Thema? Ah ja, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, da habe ich ja was. Ne? Und da sind oft die Reiter ein bisschen schwächer oder kompensieren oder ähnliches, wie die Pferde.
Okay, also dein Resümee zu dieser Thematik wäre im Vorfeld checken und im Vorfeld sozusagen so viel ausgleichen, wie es geht, oder?
Genau, also wenn man das Problem überhaupt erst erkannt hat, kann man überlegen, was sind die Ursachen, ne? Wie ich gesagt habe, Pferd, Reiter, Sattel. Sattel ist meistens die letzte Komponente, weil die sich dem Rest anpasst. Klar, wenn ich einen gebrauchten Sattel habe, kann natürlich eine Schiefe schon drin sein, wofür man dann primär nichts kann. Das Ausgleichen ist dann natürlich sehr individuell. Ne? Also da muss ich dann schauen, auf welche Seite rutscht das und was hat das für eine Ursache. Quickfix hast du vorhin gefragt. Natürlich kann man über die Polsterung jetzt gerade beim Western-Sattel oder auch im ROC-Sattel über Correction-Einlagen arbeiten. Da muss man dann im individuellen Fall gucken, was Sinn macht. Denn es ist nicht immer nur so, dass wenn der Sattel beispielsweise jetzt immer nach links rutscht und ich hänge dann links so ein bisschen runter, dass links wirklich mehr reingelegt werden müsste. Das kommt darauf an, wie schiebt denn dein Gesäß? Sitzt du vielleicht mit dem gesamten Oberkörper nach links, dann kommt er eher nach links runter, würde ich links nachpolstern oder was reinlegen. Schiebst du vielleicht dein Becken von rechts nach links rüber, dann könnte es sein, dass du rechts im Becken abkippst und dass du da eine Unterstützung. Also da muss man ein bisschen schauen auf die Ursachen.
Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also weil ich ja den Rocksattel habe und da variieren kann, habe ich es unterwegs mal gemacht und ich habe mir immer gedacht, okay, der rutscht da ungefähr.
Ja, genau.
Dann tue ich es da rein und dann war es am Ende schlimmer. Also mir fehlen dann auch so ein bisschen, also ich habe dann variiert, es geht ja, um zu gucken, was die beste Position ist, habe sie dann irgendwie auch gefunden, aber nicht, ich sag mal, nicht intuitiv, so wie ich gedacht hätte. Ja, genau. Deswegen gibt es ja auch Sattler, weil so einfach ist es am Ende dann doch nicht.
Genau, also das ist sicherlich was man auch mit nach Hause nehmen kann, wenn man den nächsten Satteltermin hat. Also das ist sowieso generell ganz wichtiger Hinweis. Bitte lasst euch immer in der Bewegung überprüfen, wie der Sattel auf eurem Pferd liegt und wie ihr selber auch drin sitzt. Und lasst euch auch mal von hinten beurteilen. Ne? Sei es jetzt vom Sattler oder aber auch mal vom Trainer, ne? Oder Kollegen, Freund, was auch immer.
Okay, und wenn du das jetzt schon mitgibst, denke ich auch, wir haben jetzt sehr viel diskutiert in dieser Folge. Was wäre denn jetzt dein Resümee? Worauf sollten Menschen, die Wanderreiten gehen, besonders achten? Nochmal kurz zusammengefasst, wenn sie sich einen Sattel aussuchen und anpassen lassen.
Genau, also da ist es sicherlich sinnvoll, also wenn man jetzt schon einen Sattel hat, sollte man schon vorm Ritt so viele Eventualitäten wie möglich begutachten und schauen, dass es da soweit passt, dass man dann eben keine bösen Überraschungen während des Ritts bekommt. Wir haben heute gesprochen über die Positionierung des Sattels. Der Sattelbaum muss hinter der Schulter liegen. Die Schulter muss frei sein. Die Winkelung muss korrekt sein dafür. Also die Schulter muss sich frei bewegen unterm Sattel. Wenn das Pferd ein Thema mit einem, ich sag mal, sehr ausgeprägten Übergang von der Schulter zur Sattellage hat, muss man überlegen, ob man eventuell mit Korrektur arbeitet. Dann müssen wir auf die Länge natürlich des Sattels achten. Natürlich nicht nur beim Wanderreiten, aber auch bei anderen Sätteln. Und die Begurtung. Das waren unsere Themen. Und ich glaube, ja, jedes Thema für sich ist ein Podcast für sich eigentlich. Und insofern ist es einfach wichtig, sich selber erstmal gut Gedanken zu machen, ein Auge auch zu entwickeln, ein Gefühl zu entwickeln und dann auch den Sattler der Wahl gezielt auf die Dinge ansprechen. Wenn ihr einen guten Sattler habt, sollte der darauf eingehen und euch auch eher also helfen und sich nicht angegriffen fühlen oder ähnliches.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und vor allen Dingen auch das Testen ist super wichtig. Mhm. Und es ist ja auch okay, Fehler zu machen. Oder Fehler zu finden. Hauptsache man findet sie und behebt sie dann. Also ich teste auch ganz viel und es ist für mich das A und O, dass dann eben ein Ritt in einem Gelände, das man noch nicht geübt hat, möglichst erfolgreich verläuft für Pferd und Reiter und auch nach diesem Ritt eben guckt, was hat nicht so gut gepasst und dann, wie du sagst, auf den Sattler zukommt und das schildert. Und wenn man sich selber dann auch ausreichend oder zusätzlich informiert hat, was denn wie sein sollte, da auch vielleicht gut mit diskutieren kann.
Genau.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Wenn jetzt jemand mit dir mehr zu tun haben möchte, beziehungsweise deine Angebote annehmen möchte, was kann er bei dir bekommen und wo findet er dich?
Also er findet mich einmal digital natürlich auf meiner Homepage, maren-boleber.de. Ich biete Service an, sowohl für den Pferdebesitzer in Form von Sattelanalysen, Sattelanpassungen und auch Sattelverkauf. Auch digital, also online, wenn man nicht ganz in meiner Nähe ist. Also ich sitze in Bremen. Dann biete ich Service bzw. Schulungen an, um mein Wissen weiterzugeben an andere Pferdeprofis und Sattelfitter und auch an Sattelfirmen. Also biete Unternehmensberatung an. Und die Angebote sind zu finden auf meiner Homepage, Webinare, Seminare.
Das packen wir in die Shownotes für die Leute, die zu dir Kontakt aufnehmen wollen. Und ich komme übrigens ursprünglich aus Bremen. Also
vielleicht cool.
Sehen wir uns dann da mal.
Ja. Witzig, vom Plattenland in die Berge.
Ja, genau, wobei jetzt wohne ich ja im Mittelgebirge, aber ja, es hat schon was im Vergleich zum Plattenland und am liebsten bin ich dann ja noch im Hochgebirge. Ich freue mich, dass du heute da warst. Es war eine ganz spannende Folge auch für mich und freue mich auch auf die nächsten Folgen, die wir noch zusammen aufnehmen wollen, weil wie jetzt schon angedeutet, es gibt so viele Themen rund um das Thema Sattel, die relevant sind. Und ich hoffe, ihr Hörer freut euch auch darauf und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Vielen Dank.
Tschüss.